Die Klimapolitiker und Aktivisten dieser Welt sind ausgesprochen einfallsreich bei der Erfindung neuer Maßnahmen in ihrem Interesse. Da werden neue Steuern ausgetüftelt und Subventionen ausgeschüttet, da werden Strohhalme verboten und Deckel an den Flaschen fixiert. Das beutelt zwar Verbraucher und Steuerzahler, aber das ist Kleinvieh im Vergleich zur Net Zero Bank Alliance. Dieser Zusammenschluss von Banken und Finanzinstituten hat es sich zum Ziel gemacht, klimaneutral zu arbeiten. Kredite sollten nur noch an Unternehmen gegeben werden, die damit zur Klimaneutralität beitragen. Und was passiert, wenn der Ölkonzern keinen Kredit mehr bekommt? Er baut die Ölplattform nicht. Die Net Zero Bank Alliance hätte also ein wichtiger Machtfaktor der weltweiten Wirtschaftspolitik werden können. Doch das Bündnis hat sich aufgelöst. Nachdem große Institute wie JP Morgan, Zürich Versicherung, die Münchner Rück und die österreichische Bundespensionskasse schon lange ausgestiegen sind, wird jetzt die ganze Organisation praktisch aufgelöst. Dazu begrüßen wir den Finanzjournalisten und Investmentstrategen Rolf B. Pieper. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Net Zero und Klimaneutralität, das ist ja immer so ein Wortgeklingel. Was haben die Banken sich offiziell vorgenommen, vor ziemlich genau 4 Jahren, als es damit losging?
Ja, es waren ja nicht in erster Linie die Banken, sondern es war die UNO, die das auf den Weg gebracht hat. Und man wollte ja das Narrativ Klimaneutralität und all die Dinge, die damit verbunden sind, verbindlich auch in den Investmentsektor einbringen, in den Bankensektor einbringen. Mit dem Ergebnis, dass Fonds reguliert worden sind, aber viel, viel mehr, dass eine Schraubpresse insbesondere auf den Mittelstand gelegt wurde. Der konnte natürlich diese Dinge nicht erfüllen. Wir müssen sich ja mal vorstellen, es gibt ungefähr 80 Ansatzpunkte in dieser ESG-Vereinbarung und diese 80 Ansatzpunkte kann ein normaler Mittelständler überhaupt nicht leisten. Er ist überhaupt nicht in der Lage. Wenn ich eine KPMG oder sowas an der Seite habe, dann ist das in Ordnung, dann muss ich jede Menge Geld dafür zahlen. Es ist auf jeden Fall mit ganz, ganz viel Bürokratie und ja, ich sag mal, auch mit einem Angriff auf den Mittelstand verbunden gewesen. Gott sei Dank haben sich einige dagegen gewehrt.
ESG, das steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, ist also noch ein größerer Ansatz als diese Klimaneutralität. Bei konsequenter Auslegung dieser Kriterien, wäre das denn eine Art Dekarbonisierung durch die Hintertür oder Durchdrückung von diesen Zielen durch die Hintertür, das, was die Politik sich offen zu sagen nicht traut?
Das ist ein komplettes Machtspiel gewesen. Dieses Machtspiel durch eine Institution, die ich vorhin schon beschrieben habe, reingegeben mit verbindlichen Regularien. Die Beteiligten, insbesondere in meiner Branche, der Investmentbranche, mussten unterschreiben, dass sie sich dem annehmen. Ja? Und um den Druck zu erhöhen, ist da ein Machtspiel entstanden, was seinesgleichen sucht. Wir wissen alle, dass BlackRock die größte Investmentgesellschaft dieser Erde ist, aber unreguliert ist, also eine sogenannte Schattenbank. Ja, die dürfen im Prinzip alles, ohne dass sie Regulierung haben. Die Banken sind reguliert und insofern hat man BlackRock vor diesen Karren gespannt. Ja. 75% der Aktienmärkte werden von BlackRock beherrscht. Über 80% der BlackRock-Unternehmen sind im S&P 500. Da hat man natürlich eine Macht für sich gewonnen. Und diese BlackRock, die mehr als 10 Billionen an der Asset haben, also über die sie verfügen können, wurde vor den Karren gespannt. Der Larry Fink, das ist der CEO, hat dann einen, ja ich sag mal, fast Erpressungsbrief an die Unternehmen geschickt, die in seinem Portfolio sind und hat gesagt, ihr unterwerft sich jetzt ESG. Mit dem Ergebnis, dass er auch gedroht hat, wenn ihr es nicht durchsetzt, setze ich es von oben durch. Denn über Kreuzbeteiligungen, die BlackRock hat, bedeuten, dass sie über den Aufsichtsrat und teilweise auch in den Führungsgremien großen Einfluss haben.
Und BlackRock ist in allen großen Firmen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in den USA und in vielen Firmen auch der größte Einzelaktionär. Ist das soweit richtig?
Das ist korrekt. Preisabsprachen sind ja im Markt verboten, das wissen wir. Nehmen wir aber mal das Beispiel, BlackRock ist beteiligt an Puma und Adidas, Sportartikelhersteller. Und insofern kann ich natürlich die Einflussnahme über den Preis auf CEO-Ebene, also auf Vorstandsebene regeln. Und somit haben sie eine Marktmacht, die viele Menschen sich überhaupt nicht vorstellen. Der Gegenspieler ist Vanguard. Vanguard hat ungefähr 8 Billionen. Und die haben gesagt, und da war das interessante Spiel des Marktes, wir spielen da nicht mit. Wir werden ESG nicht anerkennen, also Gegenspieler zu BlackRock. Und das hatte richtig Auswirkungen in den USA, da hat es richtig gerappelt.
Herr Pieper, nochmal kurz einen Schritt zurück. Ich habe eine wichtige Kernfrage. Unternehmen wie BlackRock, JP Morgan, Deutsche Bank, das sind ja keine Wohlfahrtsorganisationen. Warum haben die das gemacht? Und ich biete mal zwei Interpretationen an. Die Finanzbosse haben auf diesem Klimagipfel in Glasgow gemerkt, die Welt steht vor dem Abgrund, wir müssen diese Welt jetzt retten und deswegen hat auch Larry Fink sich dem angeschlossen. Oder es gab damit irgendwie Geld zu verdienen.
Also es war zumindest ein Machtspiel. Also der Geld verdient hat, war Larry Fink von BlackRock. Es war eine Machtdemonstration. Wie viel Macht setzt Larry Fink durch? Er hat ja Vorstandsbriefe geschrieben. Die sind mittlerweile auch teilweise einsehbar, wo er die Daumenschrauben bei den Vorständen angelegt hat. Also er verdient damit das Geld. Und in der Folge gab es 282 ESG-Fonds im BlackRock-Universum.
Aber wie verdient BlackRock damit Geld? Sie könnten ja auch einen Nicht-ESG-Fonds ausgeben, würden Sie auch Geld verdienen.
Ja, aber es ist natürlich eine neue Story gewesen. Es ist Wir retten die Welt-Story gewesen. Und er wollte der Marktführer sein, so wie er in allem der Marktführer ist, hat über 280 Fonds aufgelegt und hat natürlich das Kapital bei sich gesammelt. Also er hat den anderen Markt ausgehöhlt. Das ist Monopolismus.
Waren diese ESG-Fonds erfolgreich, weil die Anleger gerne die Welt mithelfen wollten zu retten? Weil da gute Systeme hinterstecken, also gute Technik hinterstecken? Oder weil man die Befürchtung hatte, wenn man bei ESG nicht mitmacht, kann man sein Geld gar nicht mehr anlegen?
Die Befürchtung war natürlich einmal der Druck, du kommst nicht mehr rein. Das andere ist aber, man hat natürlich dort massiv gemogelt. Also wenn Sie mal sehen, wie Tyson Food, ein großes Unternehmen in den USA, Hunderttausende von Fischen sind durch deren Einleitung ins Wasser gestorben. Ja, und Tyson Food wollte mit bei ESG mitmachen. Ja, was hat man gemacht? Die ESG-Richtlinien so weich gemacht, dass Tyson Food 2 Frauen mit in den Vorstand genommen hat. Das hat gereicht. Nehmen wir McDonald's in Großbritannien. McDonald's hat auf großen Druck dann die Mülltrennung in Großbritannien eingeführt und das hat gereicht. Die Frage ist ja, gibt es dadurch Anlageerfolg? Natürlich nicht. Ja. Die Bürokratie ist gestiegen. Also wenn Sie sich diese Fragebögen einmal anschauen, das ist ein Wahnsinn. Das kann ein normales Unternehmen nicht leisten. Da gab es dann die großen Unternehmensberatungen, die dann geholfen haben. Das hat natürlich auch gekostet, ja. Und im Ergebnis muss man einfach sagen, die ESG-Fonds waren Underperformer, deutlich unter dem Markt performt. Und insofern war es ein Rohrkrepierer für den Anleger. Ja? Wenn er nicht die gute Seele mit reinspielen wollte und sagt, ich habe die Welt gerettet oder ich habe meinen Beitrag dazu geleistet. Unter Investment-Gesichtspunkten ist immer ein ideologiegetriebenes Investment ein schlechtes Investment. Es gibt andere Parameter.
Und die Leute, die jetzt wirklich in ihrem Sinne nachhaltig oder grün investieren wollen, für die waren diese Banken auch nicht die richtigen. Also die Deutsche GLS Bank steht ja für nachhaltiges Investment. Die sind ja ausgetreten aus der Initiative, weil die gesagt haben, das ist eigentlich Greenwashing, das ist uns gar nicht streng genug. Also auch da hat es ja nicht funktioniert. Nochmal auf diese größere politische Ebene. Jetzt wirkt es ja so, als wenn das Ganze einfach abgeräumt wird. Mehrere US-Banken sind, sobald Donald Trump gewählt wurde, ausgestiegen. Und dann gab es auch erneut wieder einen Brief von Larry Fink, wo er erklärt hat, dass dieses ESG keine Zukunft mehr hat.
Ja.
Ist Donald Trump derjenige, der es abgeräumt hat?
Ja, also sicherlich, ein Larry Fink braucht Trump. Wenn der ihm den Status der Schattenbank wegnimmt, ist Larry Fink Geschichte. Also insofern, das haben wir ja schon mehrfach erlebt, auch in den Finanzkrisen, das Regulatorium, die Bankenaufsicht, die den Finanzmarkt ja scannen und auch dirigieren, natürlich über Trump gesteuert sind. Das versucht Trump ja im Übrigen auch bei der Notenbank. Er greift in die Geldpolitik ein. Also da ist schon Trump ein sehr mächtiger. Man muss es einfach sagen, die ING Bank in Deutschland hat alle Unternehmen damals angeschrieben und hat gesagt, also wenn du nicht mitmachst, kündigen wir dir die Kreditlinien. Ja? Wo ist denn jetzt die Wirtschaftlichkeit? Die haben Kunden dadurch verloren. Also der Return ist dadurch geringer geworden. Das war einfach ein Unsinn. Und ich wollte vorhin noch eins kurz anmerken. anmerken, der Gegenspieler von BlackRock ist Vanguard. Und Vanguard, die haben ungefähr 8 bis 9 Billionen an der Asset. Die haben damals gesagt, wir machen nicht mit. Also es war sehr, sehr stark. Und der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, im Übrigen ja auch Präsidentschaftskandidat gegen Trump, hat 2 Milliarden bei BlackRock abgezogen aus seinem Pensionsfonds, seinen staatlichen Fonds, ja, und ist damit zu Vanguard gegangen. Und da sehen Sie, dass dieses politische Spiel dann zum Machtspiel wurde und die Ideologien sich auch im Investmentbereich auf beiden Seiten gegeneinander ausgespielt haben.
Mein Eindruck ist, dass wir diese ESG-Kriterien gar nicht überschätzen können in der potenziellen Wirkung, die sie gehabt haben oder haben hätten können, wenn sie gerade deutlich machen, dass die Kreditvergabe auch auf unterer Ebene an solche Kriterien geknüpft wurde. Wäre das jetzt weitergegangen, hätte es also sein können, dass man in Österreich oder in Deutschland, der Schweiz keinen Kredit mehr bekommt, wenn man sich da nicht dran hält. Und dann muss man zur Not noch eine Gleichstellungsbeauftragte mehr einstellen oder man muss eine Gender-Toilette einbauen und ähnliches.
Genau das.
Meine Frage, wenn die Unternehmen oder die viele Unternehmen da total mitgemacht haben, vor 4 Jahren noch und jetzt nach dem Regierungswechsel in den USA kippen und das jetzt nicht mitmachen, das weckt jetzt nicht gerade mein Vertrauen in die verantwortungsvolle Politik der Unternehmer.
Mein Vertrauen hatte ohnehin schon massiv gelitten in diesem Bereich. Ja, es ist ein großes Machtspiel. Man muss das Investment-Business und die Politik verstehen. BlackRock beherrscht die Investmentwelt und die müssen im Gleichschritt gehen. Und insofern ist es ein Machtspiel. Also ich habe damals mal so von BlackRock-abhängigen Unternehmen auch die Geschäftsberichte gescannt. Ja? Und das häufigste Wort in den Geschäftsberichten war Nachhaltigkeit. Man wollte also gefällig sein. Ja? Manche haben über 320 Mal das Wort Nachhaltigkeit im Geschäftsbericht gehabt. Und wenn ich ein Investor bin, geht es mir doch um Return, um gute Zahlen, um Profit und all diese Dinge. Nein, Nachhaltigkeit.
Fallen also Wirtschaftslenker als moralische Instanz komplett aus? Weil gestern ist es die Gender-Toilette, morgen ist es dann der Impfzwang und übermorgen ist es dann halt einfach ein Krieg gegen irgendein Land, der auch Geld bringt.
Es ist im Prinzip Bullshit, ja. Und wenn Sie sich manche ESG-Fonds angeschaut haben, da waren Rüstungsunternehmen drin. Ja, also mehr muss ich doch, glaube ich, nicht sagen. Und insofern ist es ein großes Machtspiel. Die Daumenschrauben werden angelegt bis auf die kleinste Ebene. Und wer diesem Narrativ nicht nachläuft, ist ein Außenseiter. Gott sei Dank war Vanguard damals ein Außenseiter. Aber im Prinzip wird dort ideologisch gearbeitet und nicht wirtschaftlich profitorientiert.
Wenn die USA jetzt Drill Baby Drill machen, also massiv fossile Energien forcieren, was macht dann die Europäische Union? Gibt es da nicht den Druck, dass sie das auch tun muss, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein?
Ich sehe das so, ja. Ich stehe mit meiner Meinung ja nicht alleine. Also es war ja ein großer Fehler, auch die Atomkraft in Deutschland abzuschalten. Wir sind ja jetzt schon nicht mehr wettbewerbsfähig durch die hohen Energiepreise. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als diese ganzen Narrative rauszunehmen und einfach das zu machen, was Deutschland, die Schweiz, Österreich stark gemacht hat. Nämlich wieder auf Wirtschaftswachstum, weniger sich mit den Nebenschauplätzen zu beschäftigen, sondern auf Wirtschaftswachstum. Wachstum zu setzen, die Bürokratie abzubauen und diese ESG-Geschichte mit Lieferketten, Nachverfolgungsgesetze und all den ganzen Mist, den wir da gesehen haben. Es war so ein großer Bürokratie-Booster, der da auf die Unternehmen zukam. Das konnte keiner mehr leisten, außer die Großen, die sonst ja wahrscheinlich kein Geld mehr von BlackRock bekommen hätten oder die Daumenschrauben von Larry Fink.
Die Net Zero Bank Alliance ist Geschichte. Vor 4 Jahren war sie gegründet worden. Über 100 Finanzinstitute von Rang und Namen waren dabei. Jetzt wird die Allianz abgewickelt und die ESG-Kriterien stehen massiv unter Druck. Wir sprachen mit dem Finanzjournalisten und Investmentstrategen Rolf B. Pieper. Mehr von ihm erfahren Sie auch in seinem aktuellen Buch Der Plan B und Ihre finanzielle Rettungsweste. Herr Pieper, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen und schöne Grüße.